Und das ist komisch, aber die größte Angst ist die Angst vor unangenehmen Empfindungen, die wir glauben, nicht aushalten zu können. Ja. Und dazu zählt auch Liebe dazu. Ist verrückt.
Absolut. Ja, vor allem, weil das ist ja irgendwie so unser aller Kern, ja. Und das ist aber gleichzeitig das Verletzlichste. Und wenn wir das zeigen, ja, und diese Angst, was ist, wenn dann da jemand reinsticht?
Boah. Genau. So, wenn mein Herz auf dem Silbertablett liegt und jemand das Ding wegschlägt, das ist echt gefährlich. Ja.
Welcome to Rhein and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Bingo, bango, bongo, people da draußen, hier ist Jones. Endlich mit der neuen Sonntagsfolge. Hat leider 1-2 Wochen länger gedauert als sonst. Dafür ist die heutige Folge umso krass viel besser. Und zwar spreche ich mit der Marianne Kreisig und die ist Dating- und Liebescoach. Und mit ihr spreche ich über Dating ganz allgemein, was Frauen davon abhält, Männer kennenzulernen, was Männer davon abhält, wirklich Frauen kennenzulernen. Und wir gehen wirklich tief in die Materie. Wir schauen uns Muster aus der Vergangenheit, aus vergangenen Beziehungen an. Wir überlegen uns, wie wir geprägt werden durch unsere früheren Erfahrungen und was das mit unserem Dating und was das aus unseren Beziehungen und unserer Beziehungsfähigkeit macht. Ein wirklich geiles, geiles Gespräch. Ich empfehle dir, bis zum Schluss die Folge durchzuhören. Für alles Weitere und für News, es gibt 3 neue Workshops, 3 neue Workshop-Termine online. Es gibt den neuen Fucking Free Workshop-Termin. Es gibt einen komplett neuen Sex-Hacking, Sex-Technik und Sexualitäts-Workshop im März 2021. Und es gibt das Rein und Raus Retreat in Griechenland nächstes Jahr. Geh auf www.reinundraus.com für alle Informationen zu unseren Workshops, zu kommenden Terminen. Trag dich auf jeden Fall in den Rein und Raus Newsletter ein. Geh zudem auf Instagram, auf Facebook und folge Rein und Raus, wo auch immer wir unterwegs sind. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur noch viel Spaß mit der neuen Folge und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Marianne, das ist das, was die Leute noch nicht wissen. Das ist unser 3. Anlauf, weil wir innerhalb von 2 Wochen 2-mal nicht geschafft haben, eine Aufnahme zu machen.
Und ich bin jetzt auch wirklich aufgeregt, ja? Und das ist jetzt.
Ich bin so aufgeregt, weil wir immer so gutes Zeug geredet haben. Und beim 3. Mal ist entweder wird es die beste Folge ever oder wir haben alles vergessen, was wir jemals erzählt haben und denken uns so, was?
Ja,
über was reden wir eigentlich?
Wir schauen uns einfach nur an, weil wir schauen uns den Fall nämlich auch noch an, ja.
Wir könnten einfach ein bisschen flirten und die Leute teilnehmen lassen.
Ja, klar.
So, hey Marianne, wer bist du eigentlich? Also worüber reden wir? Wir haben letztes Mal über Dating geredet.
Ja. Über Conscious Dating haben wir geredet, ja.
Über Conscious Dating. Über den Begriff bin ich auch auf Instagram über dich, auf dich gestolpert. Und ich fand es mega spannend, weil du machst bewusstes Dating speziell für Frauen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau, also es sind hauptsächlich Frauen, die zu mir kommen, ja, weil ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen da schöpfe. Und bewusstes Dating unterscheidet sich halt insofern von normalem Dating, das ist ja, wie der Name schon sagt, es ist ein bewusster Ansatz, ja, also wirklich sich zu zeigen, wie man ist, also in seinen Schwächen, in seinen Fehlern, ja, in seinen Unsicherheiten, also auch mal auszusprechen, wie zum Beispiel jetzt, hey, Jones,
ich bin
echt ein bisschen aufgeregt, weil hier ist ein attraktiver Mann, wir führen dieses Interview und jetzt, sowas zum Beispiel, ja, so.
Ja, sehr schön und Und das Witzige ist, bei unserer Kombination, ich habe ja in den letzten 5 Jahren tausende Männer kennengelernt. Und du kannst dir ja vorstellen, Männergruppen, was sind die großen Lebensbereiche? Mhm. Und da geht's um Beruf, um Arbeit und meistens einfach um das Thema Liebe, Beziehung, Dating. Das ist so die geheime Agenda. Sogar, ich glaube, die geheime Agenda von Arbeitserfolg. Wenn ich endlich erfolgreich genug bin, dann finde ich die Frau, die dazu passt. Ja. Und ich finde es wahnsinnig spannend, wenn wir uns mal Gedanken dazu machen, was ist es eigentlich, das sind Beziehungsdynamiken, wie, in welche Muster fallen wir immer wieder, vielleicht auch aus Gewohnheit, und warum finden Leute keinen Partner?
Ja, und das
ist spannend.
Ja, ich finde es auch total spannend, was du gerade gesagt hast, diesen Glaubenssatz, den du von deinen Männern gehört hast, so, ich muss erst richtig erfolgreich sein und dann, ja. Bei den Frauen ist es vielleicht auch so, ich muss mich erst wirklich ganz annehmen und lieben, bevor ich, habe. So.
Ja.
Das ist zum Beispiel eins dieser Themen, die die Leute halt komplett dran hindern, einen Partner zu finden. Das sind diese Glaubenssätze. Und bei Frauen ist es ganz oft noch sowas wie, ich bin nicht intelligent genug oder ich bin nicht weiblich genug, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht, dieses alles im Grunde, oder ich bin zu viel oder ich bin zu wenig, also alles runtergebrochen auf dieses, ich bin nicht gut genug, also diesen Selbstzweifel, Mich würde interessieren, wie es bei Männern ist, was da der Haupt...
Ich finde es spannend, ich glaube, ich habe eine Beobachtung dazu und ich behaupte, habe ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, Frauen wachsen in Bezug zu sich auf mit der Idee, dass sie nicht gut genug sind, dass ihr Körper repariert werden müsste. Mhm. Zellulite, deine Haare sind spröde. Frauen müssen ständig was an sich reparieren, weil sie noch nicht gut genug sind im Aussehen, wie dick sie sind und so weiter. Bei Männern ist es so, dass sie noch nicht genug Leistung erbracht haben. Mhm. Also im Gegensatz zu dem sehr viel Ich-Bezogenen bei Frauen ist es bei Männern oft so dieses, ich muss noch mehr leisten, ich muss noch bessere Ergebnisse bringen. Ja. Ich muss mehr Geld, mehr Status, mehr Reichtum, mehr irgendwas haben, also ich nenne es ganz gerne so dieses, ich muss reich sein, um attraktiv zu sein. Ich muss mehr Status haben, mehr Freunde haben, um keine Ahnung was zu haben. Und ich finde, das ist so der große, wie so eine Weggabelung, wo die Geschlechter auseinandergehen.
Ja,
also die Frauen denken, ich bin noch nicht gut genug, und die Männer denken sich, ich muss noch mehr leisten. Und weil sie beide aneinander vorbei gelebt haben, finden sie sich nicht so richtig, glaube ich.
Ja, total. Und doch, klar, beide sind verschiedene Richtungen, aber trotzdem beide natürlich definieren sich über das Außen, Die einen über Leistung und die andere Gruppe über das Aussehen, Aber es ist beides außen statt mal innen, zu schauen. Aber das wird uns halt auch nicht beigebracht, Also, ich weiß noch, als ich mit 18 so mit auf dieses Thema von Achtsamkeit gestoßen bin für mich und ich mir dachte so, boah, das ist ja ein Konzept, das verändert alles so. Warum bin ich nicht in der Schule? Und das ist einfach, dieses Thema Meditation ist sowohl für Männer als auch für Frauen einfach super hilfreich, weil wir dann uns selber bewusst werden können. Und zwar in allen Bereichen, ob jetzt in der Arbeit oder auf einem Date, aber wir sind dann bewusst und können dann zumindest sagen so, boah, scheiße, ich bin jetzt ganz schön aufgeregt. Boah, ich verkrampfe ja gerade total. Boah, was passiert denn da mit mir? Aber dann sind wir uns halt schon mal bewusst, dann haben wir es wahrgenommen. Das ist der erste Schritt, um uns dann auch wieder entspannen zu können.
Ja, und ich glaube, dass diese Anspannung, die kommt aus diesem gleichen Leistungsdenken. Also wenn ich noch nicht genug bin, dann haben wir so eine Idee von, wenn ich mich nur genug anspanne im Inneren, dann kann ich so eine Fassade aufrechterhalten, dass ich vielleicht trotzdem gut genug für dich bin. Und eigentlich ist das Resultat von, also wirklich zu wenig Achtsamkeit, heißt zu wenig, es heißt ja Selbstbewusstsein, weil es ums Bewusstsein von mir selber geht, also was mache ich denn gerade? Atme ich überhaupt?
Ja.
Bin ich überhaupt wirklich da? Oder ist mein Kopf ständig damit beschäftigt, so die in einem Date die nächste Frage schon zu formulieren, damit das Gespräch nicht langweilig wird? Weil ich habe eigentlich Angst, dass ich nichts mehr zu sagen habe.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe echt einige Frauen, die zu mir kommen und sagen so, hey, genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, so... Mhm. Die sind innerlich so vom Kopf her so verkrampft, weil sie Angst haben, dieser Gesprächsfaden reißt ab und können ja dadurch nie wirklich präsent sein, weil sie gedanklich immer schon bei der nächsten Frage sind. Anstatt mal zu riskieren, okay, ich höre da jetzt hin und auch zu riskieren, dass da eine Pause entsteht. Ja?
Total.
Okay, dann entsteht da halt mal eine Pause. Gut, dann ist es halt mal unangenehm. Aber das ist eben auch eine Chance zu schauen, gut, was passiert denn in so einer Pause? Was für Glaubenssätze kommen denn da hoch? Ja? Scheiße, ich bin nicht interessant genug. Mist, boah, der will sich bestimmt nie wieder mit mir treffen. Der denkt bestimmt, ich bin doof und was auch immer. Ja? Aber das ist halt alles eine Chance. Also Dating ist sowieso, glaube ich, die verkannteste Chance an Persönlichkeitsentwicklung.
Total. Total. Es ist wirklich, also aus der Männersicht, was die meisten Männer, die ich kennengelernt habe, zumindest jetzt im Coaching, in Seminargruppen, Workshops, ist großteils die Idee, ein zu langweiliges Leben zu haben. Also nichts zu erzählen zu haben. Mhm, okay. Und eigentlich, das ist halt so diese, auch so eine Idee von, ich muss mich halt größer darstellen, als ich eigentlich bin. Und gleichzeitig ist da so ein Weg von mir selber, weil es gibt doch diesen bekannten Spruch, jeder, der die Kindheit überlebt hat, hat genug von sich zu erzählen.
Ja.
Und das hat nur damit was zu tun, wie verletzlich ich sein kann, wenn ich halt erzähle, wie es mir bei meiner Arbeit, wie es mir mit Beziehungen ging, wie es mir mit meiner Familie geht, mit Freunden, was ich für Pläne habe und so weiter. Da gibt es, glaube ich, sehr viel Verletzlicheres zu erzählen, was ein Gespräch eigentlich transparenter und sehr viel intimer macht. Und stattdessen versuchen wir ständig irgendwelche tollen Stories von unserem neuen Porsche und von unseren Erfolgen zu erzählen. Und wenn es dann halt so wenige gibt davon, haben ganz viele Männer die Idee so, ich habe ja gar nichts zu erzählen. Mhm. Vergessen dabei, dass sie ganz viel berichten können aus ihrem Leben. Mhm. Also ganz viel, was schon ist,
ja,
im Moment oder in der Vergangenheit schon war.
Und hast du das Gefühl, dass die Männer, die du kennengelernt hast in deinen Männerkreisen, dass es ihnen schwerfällt, über so emotionale Themen zu sprechen? Weil sie es nie gelernt haben oder wieso?
Da ist gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, sind Männer extrem verunsichert aus diesen ganzen Botschaften zum Thema toxische Männlichkeit, Me Too, wann ist eine Grenze überschritten, wann ist es Dating, wann ist es Flirten, wann ist es Körperverletzung, wann ist es emotionale Grenzüberschreitung. Und das Problem ist, ich arbeite mit Männern, die zu sehr auf der weichen Seite sind. Mhm. Also die erst gar nicht an diese Grenze, wo es brenzlig werden könnte, hingehen, sondern sich generell zurückhalten, weil sie die Botschaft oder diesen Generalverdacht, alle Männer sind böse und die Täter gegen Frauen, gekauft haben und jetzt nicht mehr wissen, was kann ich, was darf ich, wo ist die Grenze, wie kann ich auf eine Frau wirklich zugehen.
Mhm. Mhm.
Also das Gegenteil von einem Arschloch, das zu weit geht, haben die Männer, die eher auf dieser sehr achtsamen, sehr introvertierten Seite sind, das Problem, dass sie nicht wirklich wissen, wie emotionale Spannung entsteht, weil sie sich erst gar nicht daran trauen, wo es kribbelig wird.
Ja, also die Polarität entsteht sozusagen gar nicht, diese weiblich-männliche Polarität.
Also man könnte auch sagen, zu viele Männer sind zu sehr auf der weiblichen Seite und wissen nicht, was sie wollen, können sie nicht richtig in zum Ausdruck bringen und trauen sich auch nicht konkret zu sagen, Mensch, mir gefallen deine Augen.
Ja.
Weil das sich schon anfühlt wie so eine Grenzverletzung, weißt du, so, oh nee, was, wenn sie jetzt denkt, ich will sie nur ins Bett bringen.
Mhm.
Das ist so eine unglaublich schwierige Situation für Männer, weil ja, irgendwo sind wir biologische Wesen, die gerne miteinander Sex haben.
Ja. Mhm.
Und gleichzeitig ist da immer die Gefahr, dass es eine Grenzüberschreitung war und zu viel war.
Mhm. Das ist total spannend, ja, dass diese Angst der Grenzüberschreitung, dass du das ausdrückst, weil viele Frauen, die zu mir kommen, sagen nämlich, ich kann keine Grenzen setzen, ja?
Ja.
Also von der anderen Seite, ich glaube, es ist den meisten Frauen ja, inklusive auch mir passiert, irgendwann in ihrem Leben, dass sie vielleicht zu schnell Ja gesagt haben, auch zum Thema Sex.
Ja.
Dass sie dann, das heißt jetzt nicht, dass es uneinvernehmlich war, aber dass es vielleicht einfach ein bisschen zu schnell ging, ja? Aber sie haben sich nicht getraut, es zu sagen. Und daraus resultiert dann auch ganz schnell so dieses, also erstmal sich öffnen, ganz großartig, ja, und viel zulassen und dann aber auf einmal diese große Angst von, puh, das ist alles viel zu viel und dann ich muss hier raus, ja, weil dann diese Angst dass einen jemand so, dass jemand in einen sozusagen eindringt, also auch in die Seele und sich da so breit macht und einen kontrollieren könnte. Und ich meine, andersrum, bei Männern gibt es mit Sicherheit auch, ja, vielleicht mehr in einem emotionalen, auf einer emotionalen Komponente.
Absolut. Es gibt extrem viele Männer auf der anderen Seite. Das ist eigentlich wahnsinnig. Aber aus diesem, wenn wir bei diesem Leistungsgedanken bleiben, die meisten Männer haben so einen gewissen Druck, dass wenn sich Sex anbietet, dass sie ihn dann auch machen, auch wenn sie ihn nicht wollen. So, wir Männer haben so diesen Eindruck von, wenn eine Frau will, ah, ich finde sie nicht so gut, ich mag sie eigentlich gar nicht, aber wenn sie schon mal Sex anbietet, dann ziehe ich es halt durch. Ja. Was genauso, also ist ja auch meine eigene Körpervergewaltigung. Ich tue was im Zwang, was ich nicht will, ich habe gar keine Erregung, ich habe gar keine Erektion vielleicht, hau mir eine Viagra rein, dass ich funktioniere. Das ist ja dieses funktionale Trauma eigentlich von der Leistungsgesellschaft, die sagt, wir müssen immer funktionieren.
Ja.
Auch wenn wir eigentlich, so, das ist ja die gleiche Situation wie eine Frau, die sagt, ich konnte gar keine Grenze setzen und habe jetzt Sex gemacht, aber ich wollte es eigentlich gar nicht. Und da ist ja dieser Bereich, wo dann plötzlich diese, war das jetzt eine Vergewaltigung? Schwieriger Bereich, schwierige Grauzone.
Ja, tatsächlich schwierig, ja. Vor allem vielleicht löst für eine Frau später ein Trauma aus.
Ja.
Der Mann, der Arme, der wusste es ja noch nicht mal, wie hätte es denn wissen sollen, ja?
Ja.
Und das ist ein wirklich großer Teil auch, dieses Grenzen setzen lernen. Und das kann man ja auch überall im Leben üben, ja? Kann man ja auch gegenüber seiner Familie lernen, Grenzen zu setzen, zu sagen, es einfach mal so, hey, ja, ich habe jetzt gehört, dass ihr, was ich wollt, dass ich zu dem und dem Familientreffen komme oder was auch immer, aber nee, ich komme jetzt einfach mal nicht aus dem und dem Grund, Punkt. Beziehungsweise oftmals muss man es gar nicht begründen, ja? Also es ist einfach, hey, ich möchte das jetzt gerade nicht. Und dann braucht man auch keine Angst mehr vor der Nähe haben, weil man einfach sich auf sich selbst verlassen kann und weiß, im richtigen Moment kann ich eben Stopp sagen, wenn ich nicht möchte.
Ich würde, glaube ich, jedem Frau oder Mann empfehlen, diese kleinen Neins zu üben bei einem Date.
Ja.
Einfach nicht so, ich sag mal, der Typ wählt Weißweinschorle, nehme ich auch, sondern einfach als Übung, auch wenn ich vielleicht dann eine Weißweinschorle trinken will, sagen, nee, ich will ein helles, keine Ahnung, ich will ein Bier, ich will, ich will Rotwein.
Ja.
Um vielleicht auch so diese kleine Grenzverhandlung schon zu erleben, wie es ist, halt einfach Nein zu sagen. Und ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass beim Gegenüber ein konkretes Nein extrem attraktiv ankommt. Mhm. Also ich habe oft den Eindruck gehabt, dass wenn eine Partnerin bewusst ihr Essen, ihren Drink bei einem Date wählt, da habe ich so den Eindruck von, wow, okay, die weiß, was sie will in gewisser Weise.
Ja.
Die kennt sich, die kennt ihren Geschmack, die kennt ihre Bedürfnisse vielleicht. Und das ist, was ich extrem attraktiv finde, weil dann kann ich mich darauf verlassen, dass ich es auch in der Beziehung vielleicht kann.
Ja, absolut. Und genau auch andersrum, ja, auch aus Frauenperspektive, ja, es ist absolut attraktiv, wenn der Mann ganz klar sagt, so, hey, das will ich und das will ich nicht. Ich finde die Schlimmsten, da glaube ich, hatten wir auch mal schon drüber geredet. Das Schlimmste ist dieses so, wenn dann irgendein Tinder-Profil steht, total unkompliziert, ja, weil, und wohin willst du gehen, wohin willst du zum Essen gehen, egal, alles gut. Ja, nein, halt nicht. Natürlich hat jeder eine Frau. Jeder Mensch ist halt auch komplex, weil, wie du auch gesagt hast, jeder hat eine extrem komplexe Kindheit. Und es kann mir niemand erzählen, dass man da nicht mit dem einen oder anderen Problemchen so davongekommen ist, mit dem man sich auseinandersetzen sollte.
Absolut.
Ja. Das hat halt wirklich jeder. Aber das ist eben auch eine Form, also wenn man das in diesem ganzen Dating-Kontext sieht, ja, mit diesem, ja, ich bin unkompliziert und ich brauche nichts, ja, es hat auch einen Bindungsstil tatsächlich, ein ganzer, der dahinter steht, so, diesen ganz unabhängigen Typen, die halt einfach in ihrer Kindheit gelernt haben, selbstständig zu sein und niemandem zur Last zu fallen, ja, die sagen halt dann einfach auch mal schnell so, hey, ne, passt schon, ist okay, du kannst auswählen, ja, weil die halt niemandem zur Last fallen wollen und die machen so ihr Ding.
Ja.
Und halten so sich ein bisschen auf Abstand.
Ich finde es, also gerade Bindungstypen, weil du es jetzt gerade ansprichst, extrem spannend. Ich meine, wir waren ja jetzt gerade noch beim Dating und so, dieses Thema, wie kommt man überhaupt näher?
Ja.
Spielen Bindungstypen auch bei der Art rein, wie ich date? Also wie ich suche?
Ja, wie du suchst. Das ist jetzt eine spannende Frage, weil ich glaube tatsächlich, ich meine, ganz viel passiert unterbewusst, ja, also man sieht ein Bild und denkt sich so, boah, und auch wenn du noch gar nicht weißt, dass diese Person, die du jetzt da toll fandest, sagen wir mal, in irgendeiner Art und Weise unsicheren Bindungsstil hat, dann irgendwas transportiert ist in ihrem Bild. Ja? Also das merkst du relativ schnell. Ja? Aber ganz oft ist es so, dass Leute über Apps oder was auch immer Partner kennenlernen oder auf Dates gehen und dann nach ein paar Dates merken, ach krass, der ist ja genau wie so und so. Aber wie kann es denn eigentlich sein? Das konnte ich doch gar nicht wissen. Ja? Das hat er auch gar nicht gesagt, aber sie stellen es dann nach und nach fest. Und es ist tatsächlich so, also ich sage jetzt mal, es gibt ja diese großen verschiedenen Bindungstypen, wo es mal eine Studie gab in den, wann, keine Ahnung, 60er Jahren.
Wo also sprichst du von diesem, es gibt den unsicheren Bindungstyp, es gibt den...
Diesen vermeidend und
vermeidenden.
Ich finde aber diese ganzen Bezeichnungen total unschön, die hören sich schon an wie Krankheiten. Ja. Und also immer irgendwie komplett falsch. Es gibt aber von, er heißt Stan Tetkin, ich glaube amerikanischer Psychologe, er hat drei andere Typen genannt. Und das ist einmal der Anker, also sicherer Bindungstyp, dann die Insel, das ist der Einsame, der sich zurückzieht, und die Welle, ja, die halt immer so mal ganz da, mal ganz weg. Ja.
Ah, okay.
Aha. Und der sozusagen so jemand, der ein Anker ist, also einen sicheren Bindungsstil hat, also der insgesamt glücklich ist in seinem Leben, der die Zeit alleine genießt, der aber die Zeit auch zusammen genießt, der wird jetzt kein großartiges Problem haben, wenn er auf jemanden trifft, der eine Insel ist. Ja, weil so eine Insel, die fühlt sich halt schnell, alles zu viel Nähe, kann ich nicht damit umgehen, ich muss hier weg. Dann wird aber so ein sicherer Bindungstyp, der wird halt dann auch, der wird kein Problem haben, ihm diese Nähe zu geben, weil er halt sagt, gut, ich brauche halt Zeit. Während jetzt jemand, der vielleicht eine Welle ist, der wird halt auf einmal total Angst bekommen, so, boah, der verlässt mich jetzt, ja, der meldet sich nicht mehr, scheiße, so, ich bin allein, ja.
Ja, okay.
Also, und wenn man weiß, was für ein Typ man ist, dann weiß man dann auch so ein bisschen, was dann in einem passiert, so, weil wenn ich weiß, ich bin, sag ich mal, eine Insel, bin gern mit mir alleine, brauche auch Zeit, um wieder runterzukommen, wenn ich jetzt mit jemandem diskutiert habe, dann brauche ich erstmal Zeit für mich zum Beispiel, um mich wieder sammeln zu können. Gehe auch davon aus, dass ich die Person bin, die sich am besten um mich kümmern kann, dass ich am besten weiß, wie es mir geht. Jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Wie immer genau, wenn ich weiß, dass ich dieser Bindungstyp bin, weiß ich halt, dann kann ich halt auch in einem Date kommunizieren, so hey, du bitte nimmst mir nicht übel, mir geht das manchmal alles sehr viel, sehr, sehr schnell und dann muss ich mich mal zurückziehen, weil ich habe das nie in meiner Kindheit gelernt, was eigentlich wie Nähe funktioniert. Meine Eltern haben mir das halt nie vorgelebt, zum Beispiel.
Ja, voll. Ich finde es ein wahnsinnig schönes Bild und auch so dieses Bewusstsein über, welcher Typ bin ich eigentlich und das kommunizieren zu können. Ich glaube, viel im Dating oder halt auch in der angehenden Beziehung ist so dieses Missverständnisse, weil man nicht genau weiß, aus welchem Grund oder wie dein Gegenüber reagiert und warum, also dann kommen schnell diese Streits von, warum bist du so, warum bist du manchmal so, warum meldest du dich nie? Das finde ich spannend. Und wir hatten auch mal, schon sehr lange her, mindestens ein Jahr im Podcast, ein Modell, wo es nach Tiernamen ging. Also wie zeigst du deine Liebe? Bist du ein Hund? Bist du eine Katze? Bist du eine Maus? Und also je nachdem, weißt du, eine Katze ist eher so total selbstabhängig und ihr könnt mich alle mal. Aber wenn sie dann will, dann kommt sie und will auf jeden Fall jetzt gegrault werden.
Ja, ja.
Und der Hund freut sich immer, wenn du heimkommst. Und das ist ganz spannend, weil wenn Leute unterschiedliche Typen sind, dann können die sich sogar gegenseitig sperren.
Ja.
Weil der Hund sich unheimlich freut, wo die Katze gerade ihre Ruhe braucht zum Beispiel. Und da kommen diese ganzen Missverständnisse. Und ich glaube, das kommunizieren zu können und sagen zu können, hey, ich genieße die Zeit mit dir und ich brauche manchmal einfach Zeit für mich alleine, ist extrem wichtig, damit Beziehung funktioniert, ganz allgemein, zwischenmenschliche Beziehung.
Ja, und deswegen ist es genau auch im Dating schon einfach super wichtig, sich da zu kennen und auch das wirklich zu kommunizieren, weil für viele klingt das im ersten so, boah, da muss ich ja so viel preisgeben von mir, aber ganz ehrlich, wie schlimm klingt es jetzt, wenn jemand sowas sagt? Hey, das ist doch...
Ich finde es attraktiv.
Ja, absolut. Ja.
Ich mag's.
Weil Verletzlichkeit schafft einfach auch Nähe und Intimität. Das ist einfach super wichtig. Weil alles andere ist, wie du schon vorher gesagt hast, so dieses, okay, ich gehe da hin und zeige, was ich erreicht habe und dann setze ich diese Maske auf, ja, und tue so, als wäre ich jemand, der ich gar nicht bin. Und wie willst du denn dann jemand kennenlernen, der dich so liebt, wie du bist, wenn du dich überhaupt gar nicht zeigst, wie du bist?
Du musst, also entweder, Nummer eins, du musst immer diese anstrengende Fassade aufrechthalten, Und das wird schwierig über die Zeit. Und das, ich glaube persönlich, das kann dich sogar depressiv machen, weil Depression ist die Übersetzung von ich unterdrücke etwas. Und ich, wenn ich mich selber unterdrücke, sehr schwierig.
Ja.
Und gleichzeitig, jetzt habe ich den Faden verloren. Und gleichzeitig, wenn es dann nicht so ist, dann kommt halt eine völlig andere Persona innerhalb der Beziehung zum Vorschein und dein Gegenüber ist völlig irritiert, weil du eine andere Person warst beim Dating.
Ja,
das
ist gruselig, ja, weil wir versuchen immer, wenn wir auf ein Date gehen, ja, uns irgendwie so zu verkaufen, ja, so als wie wären wir jetzt der, ja, ne, also uns einfach, klar, wir zeigen uns von unserer besten Seite, aber wir wollen ja, dass der andere uns mag, ohne überhaupt erstmal rausgefunden zu haben, ob man zusammenpasst, ja. Also eigentlich will man schon gekauft sein von dem anderen, ohne überhaupt selbst entschieden zu haben, ob man den anderen will. Aber eigentlich möchte man schon wissen, ja, ich bin gewählt, ja, er würde mich nehmen, ja.
Ja. Es ist halt ein Drahtseilakt. Ich meine, klar, du willst auch nicht am ersten Date nur von deinen negativen Seiten erzählen und trotzdem verletzlich genug sein, um menschlich genug zu sein und so. Ich glaube, am Ende, für mich ist ganz oft ein Bewusstsein gewesen von die Fehler und die Kratzer meiner Hülle, die ich gerne verstecke, sind eigentlich genau das, wo sich andere Menschen dran festhalten können, weil es eben nicht so diese glatte Oberfläche, dieser perfekte Mensch ist. Ja. Und ein Gegenüber macht oft beim Dating jemanden zum perfekten Mensch. Also das geht ja nicht nur darum, dass ich so tun möchte, als wäre ich perfekt, sondern dass oft mein Gegenüber, das mich datet, mich so auf diesen Sockel stellt, so dieses, könnte es sein, dass das der Übermensch ist, und sich selber diese Illusion eigentlich einbaut und danach die Enttäuschung gleich mitkauft, weil sie sich selber enttäuscht.
Ja, das passiert auch ganz viel und das passiert, ja, ich glaube, es ist ganz menschlich, dass es passiert, gerade wenn man länger Single ist, ja, und man so viele Sehnsüchte und Hoffnungen hat. Und ich merke es ja auch gerade bei Frauen so Anfang 30, da ist ja dieses Thema Familie einfach so ganz stark. Und das ist einfach also so bis 30 ist gefühlt alles noch entspannt. Dann kommt so zing, zing, dann fällt die 30 und dann so, okay, jetzt der nächste Partner, mit dem muss es eigentlich klappen. Weil sonst bin ich zu alt, ich will keine alte Mama sein. Und das ist ein riesiger Druck, den Frauen da einfach haben, so zwischen, sag ich mal, 30 und 40. Ja? Männer vielleicht jetzt so nicht haben. Aber das führt natürlich dann auch dazu, dass man als Frau vielleicht, und da kenne ich schon einige, die dann sagen, okay, na, dann nehme ich das halt so hin. Klar, ist jetzt nicht so, ist nicht so ganz ideal, aber ich will jetzt einfach Familie haben und Familie steht über allem anderen und dann aktiviere ich mich halt in dieser Beziehung.
Aha. So. Ja, ich habe es privat im Freundeskreis erlebt. Eine Frau, die diese Torschlusspanik bekommen hat, 34 Jahre alt. Unsere Biologie ist zum großen Teil dafür gemacht, sonst wären da draußen keine Menschen mehr. Also wenn wir wirklich, wenn das nicht irgendwie hart in die Software unserer Gehirnsysteme irgendwo eingebaut wäre. Und ich sage das nicht gegenüber nur Frauen. Ich glaube, Männer haben auch solche Sehnsüchte nach Familie, nach Kindern. Dann würde es keine Menschen mehr geben, wenn das optional wäre. Und ich glaube, das ist extrem schwer für viele Leute. Und in dem Bereich war es dann, oder in dem Fall war es dann so, es hat sich ein Partner gefunden. Die Beziehung wurde innerhalb von einem Jahr schwanger. Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass es eine gute Beziehung danach war. Und das ist eigentlich vieles, viel größere Problem, dass mit dieser Panik, jetzt den Sack zumachen zu müssen, ja eigentlich nicht wirklich so der Mensch als mein Gegenüber im Vordergrund steht, sondern die biologische Agenda, die jetzt ein Kind machen will. Und das ist eigentlich auch nicht gut für ein Kind tatsächlich. Das bin ich so hin und her gerissen, ob ich das gut finde.
Ja, ich bin da auch, also ich habe jetzt, als du das gerade gesagt hast, ich habe noch an ein anderes Pärchen gedacht aus meinem Bekanntenkreis, die aber tatsächlich, und das finde ich auch ganz spannend, ja, wo sie einfach auch sehr, ja, es war schon sehr stark eine Kopfentscheidung, ja, so diese Wahl für die Beziehung und dann auch Familie. Aber, und das ist das, was ich wirklich interessant finde, sie hat wirklich gelernt, diesen Mann zu lieben, ja, und ist jetzt total glücklich, weil sie vielleicht auch am Anfang sehr, sehr logisch und rational da rangegangen ist und gesagt hat, okay, ne, das ist jetzt nicht der Traummann in dem Aspekt und in dem Aspekt und dem Aspekt, da kann er mir sicher nicht das geben, was mir wünsche, aber sie hat für sich festgestellt, zum Beispiel das Thema Sicherheit, was ihr extrem wichtig war, hat er komplett abgedeckt. Und so konnte sie sich da halt daran arrangieren. Und das ist ja auch das, was man hört über zum Beispiel arrangierte Ehen, dass die oft glücklicher sind.
Ja.
als normale Ehen, also ne, vielleicht jetzt eine Generation zurück, aber weil die vielleicht nicht mit diesem Hollywood verklärtem Ding da rangegangen sind, sondern einfach so ein bisschen, okay, das ist ein anderer Mensch wie ich, ja? Also einfach von ganz klar gesehen, wir verschmelzen hier nicht in ein göttliches, was auch immer, Seelenverwandten-Thema, sondern ich bin hier für mich, er ist da für sich und wir machen da jetzt, versuchen das Beste draus zu machen.
Ja. Also voll gut. Ich glaube, am Ende, wenn ich kann es größer machen als nur auf Männergruppen beziehen. Wenn ich an Männergruppen aber denke, dann es gibt immer so diese zwei großen Lager. Die einen sind unheimlich auf der Suche und finden einfach keinen Partner. Und die anderen, die haben einen Partner und wollen einfach einen anderen oder wollen ihn weghaben oder wollen ihn verändern. Und beides, also egal welchen Beziehungsstatus ich habe, beides liegt oder erzählt nur von der Beziehung mit mir selber. Und ich glaube, viele, die auf der Suche sind, verwechseln diese Vorstellung von der Beziehung mit der Realität von der Beziehung, weil plötzlich ein anderes menschliches Wesen in der Beziehung dabei ist, mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenem Attachment-Style und so weiter. Das heißt, jede Beziehung ist in ihrer Konsequenz Persönlichkeitsentwicklung an mir selber, weil ich verstehen muss, dass mein Gegenüber, ein anderer Mensch, eine andere Welt sieht als ich. Durch Kindheit, durch Geschichte, durch Erziehung, durch Kultur, was auch immer. Und ich glaube, das gibt so dieses ewige Pendel. Ich habe keinen Partner und will einen, jetzt habe ich einen Partner und will keinen mehr und dann und dieses Hin und Her. Ich habe letzte Woche ein extrem spannendes Hörbuch zu Ende gehört. Kennst du Neil Strauss?
Nee.
Ziemlich bekannt geworden, hat ein Buch geschrieben, sein erstes bekanntes Buch heißt The Game. Okay. Ist so diese Bibel von Pickup-Artists, also wie kriege ich Frauen ins Bett. Weltweiter Bestseller. Mit tausenden Frauen geschlafen, hat alles ausprobiert und er hat ein weiteres Buch jetzt geschrieben, oder jetzt vor ein paar Jahren schon, das heißt Die Wahrheit, The Truth. Und darin, also die Geschichte fängt an, er hat eine monogame Beziehung, hat die tollste Frau aus tausenden von Frauen ausgewählt, hat alles, was er jemals wollte und will natürlich was anderes, als er hat. Und das Buch erzählt über 16 Stunden eine Reise über Sex-Addict-Klinik, über Communities, über Polyamorie, über Dreier-, Fünfer-, Zehner-Konstellationen. Also er hat einen riesen Leidensweg über, glaube ich, 5 Jahre, in dem er alle Poly- und Liebeskonstrukte ausprobiert. Und seinen Weg in so eine, ja, in verschiedene Therapiebereiche findet. Und am Ende bei der Partnerin landet in einer monogamen Beziehung, die er am Anfang verlassen hat. Und er kommt zum Ergebnis, dass diese ganze Suche, diese ganze verzweifelte Unabhängigkeitsdruck, der Druck, nicht mit einem Partner alleine sein zu können, ständig was Neues, was anderes zu brauchen, hatte nie was mit dem Partner zu tun, sondern waren seine Kindheitsgeschichten, war seine Art, wie er in Relation mit seiner Familie, mit seiner Mutter, mit seinem Vater stand und wie er ungesunde Beziehungen immer wieder selber kreiert hat.
Ja.
Durch Muster, die er gelernt hat, wo jeder natürlich seine eigene Geschichte hat.
Ja.
Aber in dem Fall war es zum Beispiel so, dass seine größte Beziehung eigentlich mit seiner Mutter war. Mhm. Also eigentlich so ein emotionaler Inzest von, du bist mein guter Junge, du bleibst doch bei der Mama.
Ja, ich finde das so spannend. Also auf der einen Seite finde ich es wahnsinnig spannend, auf der anderen Seite finde ich es halt fast ein bisschen unheimlich, dass dieses erste Lebensjahr oder diese ersten Lebensjahre so unglaublich entscheidend sind, ja. Und was halt da verkackt wurde, dann hast du dein ganzes Leben mit damit beschäftigt, das wieder hinzubiegen. Das ist der Wahnsinn, ja.
Es ist eigentlich die Definition von Trauma oder wie Trauma funktioniert. Dass, also jetzt, ich kann es auch über Männer sagen. Sie diese Suche bei Dating. Komischerweise finden Männer mit so einer Achillessehne, sage ich mal ganz generell, im Dating schlechte toxische Partner, Chaos, wahnsinnig attraktiv, weil sie damit ein Muster aus der Kindheit, wie auch immer, geartet, wiedererleben, während gesunde, rational, langfristige Beziehungen komplett uninteressant für die Leute sind.
Ja, das ist so Wahnsinn. Dieses,
die ist zu normal, irgendwas ist komisch langweilig. Mit der Person.
Ja, ist einfach langweilig. Ja, genau. Ja. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben und auch von meinen Klienten, das ist dieser Klassiker. Ja, vor allem also jetzt in meinem Leben und auch von den Klienten, die zu mir kommen, ist es halt dieses, da ist dieser emotional unavailable Mann, ja, der aber so spannend ist und den
ich kann ihn retten.
Und ich sehe sein Potenzial und er ist so toll. Ja. Und wenn er doch nur, dann wäre doch alles so toll, ja.
Genau das.
Aber ist halt seine Sache. Und auf der anderen Seite zu sehen, okay, was war denn in deiner Kindheit zu schauen? Und oftmals ist es eben so, dass einer und oftmals eben der Vater emotional nicht verfügbar war, ob er jetzt viel gearbeitet hat oder ob man getrennt aufgewachsen ist, also getrennte Eltern hatte, was auch immer. Aber oftmals ist es einfach dieses Gefühl oder dieses Gefüge, was man aus der Kindheit kennt. Und ich finde, was ich mir letztens auch überlegt habe oder immer wieder, ich habe einen kleinen Sohn und er hat wahnsinnig schlecht geschlafen, ja. Und ich habe alles probiert, so an alternativen Sachen, wirklich bis, also von Homöopathie über, am Ende über Pendeln per Telefon und so alles, ja, weil ich wollte ihn unterstützen und ich wollte selber gut schlafen, ich war am Ende.
Ja, ja, ja.
Und natürlich von vielen kam dann dieses, ja, lass ihn halt einfach schreien, der schläft dann schon.
Ja.
Und aber das ist ja das, was unseren Eltern, also wir sind ja eigentlich fast alle, würde ich sagen, in dieser Generation aufgewachsen, wo unseren Eltern gesagt wurde, lass dein Kind schreien, das schläft dann schon ein. Und das stimmt auch. Nach 3-4 Tagen schlafen die Babys auch einfach ein, ohne dass sie jemand großartig ins Bett bringen muss. Aber warum? Ja, weil sie halt aufgegeben haben. Weil sie halt wissen, es kommt niemand
mehr. Ist nicht besonders gesund. Und ich meine, ich kann es nicht genau herleiten, was dann später die Auswirkung sein wird. Aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, ein grundsätzliches Gefühl von, ich bin alleine gelassen, wird sich äußern. Wird sich äußern. In Bezug auf Männer, gerade weil du es jetzt so sagst, mit dem Thema abwesende Väter, psychisch, physisch abwesende Väter, ist es oft so, oder glaube ich, dass wir in einer Generation aufgewachsen sind, wo Väter einfach ab dem Wirtschaftswunder nach dem Krieg physisch, psychisch abwesend waren, haben sich scheiden lassen können. Und dadurch bei Männern etwas passiert, dass sie Schwierigkeiten haben, zum Beispiel bei alleinerziehenden Müttern, sich von der Mutter zu emanzipieren. Mhm. Weil um sich von der Mutter weg zu emanzipieren, braucht man einen Mann, zu dem man sich hin emanzipiert.
Ja.
Und wenn dieses Vorbild fehlt, dann kriegt diese zweite Nabelschnur zur Mama keinen Cut.
Ja.
Und deshalb, ich habe so viele Männer erlebt, die unglaublich in der Beziehung mit ihrer Mutter sind, die im Elternhaus leben, obwohl sie schon über 30 Jahre alt sind, und sich wundern, warum alle Beziehungen den Bach runtergehen. Und das ist so krass. Ich kenne 50, 55-Jährige, die haben immer noch damit zu kämpfen, dass sie immer noch Spalier stehen müssen, wenn die Mutter anruft. So ein großes Thema, also Initiation in Männerworkshops zumindest, ein riesiges Thema. Letztendlich Abnabelungsrituale, Eigenermächtigung, raus aus dieser Abhängigkeitsohnmacht. Mhm. Jemand sollte sich um mich kümmern. Ich glaube, wenn ein Mann das nicht angeht proaktiv, ist er einfach, du kannst daten, so viel du willst, du kannst jetzt zum Pickup-Tricks lernen ohne Ende, du kannst Sex machen und du wirst für immer unglücklich bleiben, wenn du das nicht gemeistert hast, und das hängt nur an dir selber.
Und mich würde mal interessieren, was ist da so das darunterliegende, der Mechanismus? Ist es da so, ich kann meine Mama nicht alleine lassen, weil ich muss ja für sie da sein, oder ist es eher so, von der Mutter ausgehend, ne, dass sie das Kind nicht loslässt? Und kannst du da irgendwie mehr dazu sagen? Das finde ich.
Es gibt also ein gut untersuchter Zauberspruch von einem Autor, müsste ich nachschauen, wie er heißt. Es gibt so was, das heißt, also ich nenne das jetzt einfach mal emotionales Enmeshment. Verwurstet sein mit deiner Mama, könnte man sagen. Und es ist gut untersucht, oder eine Art von Sätzen, die Mütter, alleinerziehende Mütter oft benutzen, um den Mann, also ihren Sohn, ich kann jetzt nur von Männern reden, ich kenne mich mit Frauen, mit Mädchen zu wenig aus, um den Sohn als so eine Art Männerersatz im Haus zu halten. Und der ist im weitesten Sinne als Container, du bist mein guter Junge. Du bist mein braver Junge, Mama ist stolz auf dich, diese Botschaften ist sowas wie eine Suggestion, ist eigentlich eine posthypnotische Suggestion, die einem Jungen ein gewisses Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Mutter gibt, dass es unmöglich macht. Das nennt man ein Double Bind. Also die Natur sagt, ich muss mich abkoppeln, aber Mama sagt, das darf ich ja gar nicht, weil ich bin dann kein gut. Also die Regel ist ja, also wenn ich Mama allein lasse, heißt es ja in der Konsequenz, ich bin kein guter Junge mehr. Und mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen ist ja abhängig von diesem, ich bin der gute Junge, ich will ja ein guter Junge sein. Unheimlich schwierig. Und das ist subbewusst. Das, die Leute kriegen das nicht so mit, aber sie sind ihrer, den Müttern extrem treu. Sie suchen in Dating, in Beziehung oft eine Ersatzmutter. Also eine Frau, die weiterhin meine Ohnmacht erträgt. Klingt furchtbar schlimm, ist ganz oft so. Suchen sehr männliche Frauen, sehr beruflich erfolgreiche Frauen, die sehr viel eigenständiger sind als ein Mann. Das ist so viel Wahrheit. Das ist für viele wahrscheinlich unerträglich, wenn sie es hören, weil es wirklich eine Basis von ganz viel ist. Und es braucht eine sehr bewusste Beziehung, wo beide wirklich sagen, was in ihnen vorgeht, oder wo beide so diese Metaebene von oben sehen, was passiert denn hier eigentlich gerade zwischen uns, um das aufzulösen. Oder ein Mann muss definitiv seinen therapeutischen Weg gehen, muss an sich arbeiten. Es geht kein Weg vorbei. Die Männer haben unglaublich Angst, zu einer Therapie zu gehen, weil dann müssen sie sich ja eingestehen, dass sie krank sind, in Anführungszeichen.
Dass ich sie wirklich ein Problem haben.
Liebe Leute, ich gehe seit Jahren, seit mindestens 10 Jahren, jeden Monat zum Psychodoktor. Ich muss ganz schön kaputt sein oder habe ganz schön viel richtig gemacht. Die Leute denken, sie gehen zum Coach, weil sie ihren Beruf besser machen dadurch und vermeiden den Therapeut, weil ich bin ja nicht kaputt, ich müsste nur mehr Leistung erbringen, dann wird's schon gut. Und verstehen gar nicht, dass ein Therapeut der ultimative Coach deines Lebens sein kann.
Ja, das ist eine riesige Chance. Ja, es ist wirklich eine wahnsinnige Chance. Und vor allem, ganz ehrlich, hier in Deutschland, wenn wir auch die Möglichkeit haben, beispielsweise, ja, einfach über die Kasse, ja, so auch das noch bezahlt zu bekommen, ja, und mit unserer Kindheit nochmal auseinanderzusetzen und die Möglichkeit zu haben, dass wir dann echt anders durchs Leben gehen können, ja, also wirklich frei werden, uns frei von dieser ganzen Familiengeschichte machen können, die wir da tragen.
Absolut. Weil
das ist nun mal einfach, die meisten tragen das, ja, und entweder sie wachen halt irgendwann auf, weil sie immer und immer wieder in die gleichen Muster tappen und merken so, scheiße, das ist eigentlich gar nicht das Leben, was ich leben will. Ja, oder man bleibt in so einer Opferrolle und sagt so, und das passiert mir ständig und ich weiß ja auch nicht, aber ja, das ist irgendwie auch dieses andere Lager, dieses Opferlager.
Ich mache einmal im Jahr, im September in Griechenland, einen Männerworkshop, der heißt The New Man. Sehr therapeutischer Workshop tatsächlich, an einem sehr heilsamen Ort in Griechenland. Und ich sehe, du weißt nicht, wie oft ich schon, also ich meine, ich sag jetzt pauschal 50-Jährige, um es auch deutlich zu machen, dass das kein Thema ist, das einfach mit der Zeit dann also sich verblasst, sage ich mal. Ich sehe 50-Jährige, die in ihre Vergangenheit zurück für einen Moment ein 12-Jähriger werden, der wahnsinnig trauert um seine Mutter, um seinen Vater und danach als ultrafunktionaler Mensch zurück in die Welt geht und plötzlich aus dem Nichts eine Partnerin auftaucht, die plötzlich aus dem Nichts ihren Beruf wechseln, die ihre Vergangenheit mit ihrer Familie aufräumen. Das ist wie, wir leben oft wie geleitet von einem Zauberspruch, der uns mit dunkler Magie gefangen hält. Und der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, um rauszukommen, ist ein bisschen Schmerz, weil es weh tut tatsächlich. Ja. Weil es da ein inneres Kind gibt, das nochmal trauern muss, damit es endlich Ruhe haben kann innerlich. Ja. Und das klingt so esoterisch und die meisten, die harten Jungs da draußen sagen, was für ein inneres Kind. Glaub mir, du hast ein inneres Kind. Und jemand, der den richtigen Punkt trifft, der haut dir so die Beine weg und du kannst 150 Jahre alt sein. Wenn es ein verletztes Kind in dir gibt, dann kann dir jemand so die Beine weghauen, dass du als voller Mann, als volle Person in der Welt dastehen kannst und jämmerlich weinst wie ein kleines Kind.
Ja.
Und das ist eigentlich der Teil in dir, der Heilung sucht.
Ja, und wir alle haben halt diesen Teil. Und ich merke tatsächlich, deswegen war ich jetzt auch so still, weil mich das einfach sehr berührt, was du da erzählst. Ja, weil das, ich habe das Gefühl, für Frauen gibt es so viel auch schon an Angeboten. Und ich glaube, Frauen sind tendenziell, wenn ich mir jetzt anschaue, so Persönlichkeitsentwicklungsseminare sind eigentlich 80% immer Frauen. Ne? Also ich glaube, die sind da schon auf einem ganz guten Weg. Aber oftmals für Männer habe ich das Gefühl, so die, da ist noch wenig Angebot da. Die wissen gar nicht, an wen sie sich wenden sollen oder wie sie die Leute finden sollen. Ja, als Frau tippst du da was ein und dann zack, kommt da irgendwie super viel. Ja? Also ob jetzt Pussypower oder...
Ihr Frauen seid da besser. Ihr seid in der Hinsicht besser, weil ihr wahrscheinlich, also wenn du es jetzt wieder auf dieses Mutterthema beziehst, einen sehr viel besseren, ihr müsst euch nicht von der Mutter emanzipieren. Das heißt, ihr habt immer diesen emotionalen Gesprächspartner. Die Frauen haben meistens eine viel bessere soziale Bezugsgruppe. Und Männer sind halt viel öfter dieser einsame Wolf, der denkt, er muss allein zurechtkommen. Und das Problem mit Männerworkshops, um es mal auf den Punkt zu bringen, was mich selber richtig anpisst, das ist, dass der Großteil an Männerworkshops, die es da draußen gibt, genau in die gleiche Kerbe schlägt, wo das Problem herkommt.
Mhm.
Mehr Disziplin, mehr Leistung, mehr Härte, höhere, schnellere Erektionen, lalala. Also dieses Thema, das ist ja auch eine Auswirkung vom Patriarchat, das den Männern schadet. Ist ja, Patriarchat ist ja nicht nur unterdrückt die Frauen, sondern macht die Männer härter. Und die Männerworkshops versuchen die Männer mit noch mehr dummer Härte genau in die falsche Richtung zu entwickeln. Und das Problem ist, zu wenig Bewusstsein bei den Männern, dass sie sagen, oh, ich sollte mich mal um meine Emotionen kümmern. Mhm. Ich sollte mich mal um Liebe, um Selbstliebe. Das ist für Männer undenkbar in den meisten Fällen. Und selbst wenn das Angebot dann kommt, ist da nicht so diese Bereitschaft. Weißt du, Männer geben Tausende von Euro aus für ein finanzielle Freiheitsseminar, aber tun sich unheimlich schwer, wenn sie 1.000 Euro für eine Woche Retreat in Griechenland ausgeben müssen, weil sie denken, 1.000 Euro ist ganz schön viel Geld. Und ich sage, 1.000 Euro, die zahlen sich über die nächsten 10 Jahre in Millionen von Euro aus, wenn du es richtig machst. Aber das ist so weit weg von den Männern. Ist zu weit weg.
Ja, ich meine, es ist halt auch bedrohlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass für viele Männer diese Themen sind einfach so bedrohlich, weil sie merken so, okay, wenn ich jetzt anfange, mich damit auseinanderzusetzen, boah, dann bricht erstmal alles weg, ja. Und ich meine,
genau
so, ja. Also ich habe genauso Frauen kennengelernt, die gesagt haben so, wenn ich jetzt anfange, zu einem Coach zu gehen oder zu einem Therapeuten, dann bricht alles hier zusammen. Dann kann ich diese Familie auch nicht mehr managen, weil dann weine ich wahrscheinlich die nächsten 4 Wochen erstmal durch. So, das kann ich mir nicht leisten, ja, das geht nicht. Und für Männer, denke ich, ist es, ich meine, da wird ja alles irgendwie erschüttert, ja. Dieses gesamte Weltbild wird ja erschüttert mit sowas.
Es stimmt, ja. Also deshalb, es braucht einen guten Container dafür.
Mhm.
Also Container meine ich, es braucht einen sicheren Rahmen, wo ich so sein kann, ohne andere Männer, die plötzlich über mich lachen, die mich ablehnen, weil dann ist diese Konkurrenz wieder da. Männer und wer ist der Bessere? Ja, wer hat den größeren Schwanz? Also sicherer Container heißt halt auch sehr viele bewusste Mitglieder in so einem Retreat, ist super wichtig. Und ja, also das Tal der Tränen ist ein Bestandteil dieser Arbeit.
Ja.
Und es fühlt sich an wie Sterben. Also ich habe es oft genug erlebt und dieser kleine Tod fühlt sich für Männer oft gefährlicher an als die gewohnte Scheiße, die sie jeden Tag erleben.
Ja, so klar, dieses
gewohnte Übel ist einfach...
Das, was wir gewohnt sind, ja, sei es jetzt auch aus unserer Kindheit, ob das irgendwelche dysfunktionalen Beziehungen sind, wir kennen es halt. Und deswegen suggeriert uns es ja paradoxerweise, dass es sicher ist. Obwohl es von außen betrachtet ja überhaupt gar nicht ist. Das ist auch nicht gut, aber es ist halt das, was wir kennengelernt haben.
Ja.
Alles, was wir nicht kennen, ist jetzt erstmal für unser Nervensystem und für unser Gehirn was Neues. Und alles Neue ist natürlich auch irgendwo eine Bedrohung. Ja? Und
das ist
so, okay, lieber Komfortzone. So.
Da bleibe ich und die Leute halten sich unglaublich beschäftigt mit einem konstanten Neusortieren von alten Glaubenssätzen, das irgendwie in ihre Welt reinpasst. Und es ist, ich meine, dieser kleine Tod in das Tal der Tränen, dieser Moment The Point of No Return von Therapie ist so unglaublich beängstigend, weil es tatsächlich stimmt, es verändert sich was und, es, und es gibt einen ganz klaren Punkt, wo dein Leben nach dieser Phase anfängt. Ja. Aber es ist halt für einen kurzen Moment ein richtig krasser Kontrollverlust. Und der Kontrollverlust ist in unserer Gesellschaft extrem angstbehaftet, weil wir ständig glauben, immer die Kontrolle haben zu müssen über die Dinge. Es kann wirklich drüber reden, über diesen Moment der Veränderung. Wenn er wirklich passiert, kann nur jemand, der es wirklich erfahren hat.
Ja.
Und dafür, der Preis, den man dafür bezahlt, ist Hingabe an diesen Moment. Und unglaubliche tiefe Gefühle. Ich erinnere mich an Phasen, wo ich 2 Wochen im Bett lag und dachte, okay, ich bin hier am Verrecken gerade.
Ja.
Und danach sehe ich eine Welt und denke mir so, wow, wie geil war dieser Moment der, der Tränen.
Ja. Ja, weil das ist eben dieses, erst in dieses Tal oder diesen Ozean der Traurigkeit oder Tal der Tränen, wie du sagst, ja, wenn du da mal bist, ja, und auch wenn du das Gefühl hast, scheiße, ich komme da nie wieder raus. Aber wenn du dann draußen bist, dann, dann ist halt einfach deine Welt und dein emotionales Empfinden hat sich einfach so extrem erweitert, weil in dem Maße, wo du in der Lage bist, in die Tiefe zu gehen, kannst du natürlich auch dann in die Glücksgefühle gehen. Und wenn du dich dann irgendwie so einschränkst, na gut, dann läufst du halt auf so einer Mittelschiene, aber es geht weder nach oben noch nach unten groß. Da muss ich sagen, okay, das ist eben einfach natürlich die Entscheidung eines jeden Einzelnen, was man in seinem Leben möchte. Und wir glücklicherweise sind jetzt einfach an einem Punkt der Geschichte, wo wir die Möglichkeit haben, so, boah, wir können tatsächlich unser Potenzial ausleben, wir können in Ekstase leben, aber halt auch nur, wenn wir die Schatten, in unsere Schatten gehen. Und zum Glück wird, klar, Therapie ist immer noch für viele schwierig, also überhaupt sich das in Betracht zu ziehen, aber wesentlich leichter wie jetzt noch in unserer Elterngeneration. Ja, da war das ja noch, da ging es ja fast gar nicht,
Also, voll.
Und das, was du auch gesagt hast, das fand ich jetzt so schön mit diesem Kontrollverlust und der Hingabe und dem und der Demut, dem Leben gegenüber, weil du merkst dann, wenn du da wieder rausgehst, hey, ich bin gehalten, also mir kann eigentlich nichts passieren, jetzt habe ich mal losgelassen, jetzt ist so, jetzt kann ich nicht mehr kontrollieren, jetzt sind alle Pläne weg, aber es geht weiter, boah, und was passiert denn dann?
Ich glaube, weißt du, auch auf das Dating- und Beziehungsthema bezogen, ist, glaube ich, das kommt einem, glaube ich, nur so endlos und langweilig vor, wenn man halt immer wieder das gleiche Hamsterrad erlebt. Und das ist ja eigentlich ein Ergebnis von, also wenn ich mich nicht verändert habe, dann kriege ich immer wieder irgendwie den gleichen Partner, immer wieder die gleiche Waschmaschine, wo ich danach denke, was war das für ein Schleudergang?
Ja.
Was war dieses Mal? Okay, next.
Ja, und jedes Mal ist halt eine Chance. Und jedes Mal, und das finde ich das Schöne, deswegen liebe ich persönlich auch zu daten, weil es ist einfach... Ich kann mir jedes Mal näher kommen. Ich kann nach jedem Date sagen, so, wo habe ich mich jetzt eigentlich versteckt? Was ist da passiert? Warum habe ich mich denn nicht gezeigt? Und dann kann ich beim nächsten Mal halt machen. Ja, ich kann einfach einen kleinen Schritt weitergehen. Es muss ja nicht von 0 auf 150 sein, aber mit jedem Date so ein Stück weiter. Und mit jedem Mal bist du dir auch treuer, ja? Und bist du mehr zu dir selbst. Und deswegen ist Dating halt so ein super Übungsfeld. Und klar, es ist hart, immer wieder Ablehnung, dann wirst du zurückgeworfen, wieder die Gefühle von Scheiße, nicht gut genug, nicht schön genug, so. Aber es zwingt dich halt jedes Mal, dich wieder damit zu beschäftigen. Und wenn du nicht jedes Mal wieder in dieses gleiche Loch fallen willst, nach so einer gescheiterten Aktion, dann hilft halt nur hinschauen,
Ja, hinschauen ist extrem wichtig. Ich glaube schon, ein bisschen ein Zeitfaktor ist immer auch dabei, gehe gerade so an meine Datings und Beziehungen in der Vergangenheit. Und ich merke schon so, nach dem gewissen Trennungsschmerz braucht es eine gewisse Zeit, bis man wieder bereit ist zum Daten, glaube ich schon. Und gleichzeitig denke ich so an, es gibt in der Psychologie sowas, das nennt sich episodisches Zukunftsdenken. Das heißt, wir stellen uns die Zukunft oft vor als Wiederholung der Vergangenheit. Also wir stellen uns die Zukunft vor als Wiederholung der als neue Möglichkeit mit Teilaspekten der Vergangenheit. Und eigentlich ist das schon der grundsätzliche Fehler, den ich eigentlich nur aushebeln kann, wenn ich mir bewusst vornehme, beim nächsten Date irgendwas neu zu machen. Also zum Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, so dieses, oh, ich bin ganz schön nervös, du bist attraktiv. Einfach mal so gucken. Oder dieses Nein einbauen. Ja. So, willst du da, oder wenn, da, willst du da oder da sitzen? Wählen, statt wählen ja, zu lassen. Ja, lieber links.
Ja, ja. Eigene Wünsche ausdrücken. Ja, da wird du sich stehen. Ja.
Und das ist, glaube ich, das Übungsfeld, um überhaupt sowas wie so eine neue, so ein neues Ich, so eine neue Grenze überhaupt zu etablieren. Also ich habe so den Eindruck, wenn es um Grenzen geht, jedes Mal, wenn ich mehr meine Eigenmacht benutzt habe, habe ich ein Stück weit mehr so meine Grenze um mich herum wieder ganz gemacht, die vielleicht in der Vergangenheit verletzt wurde.
Ja,
durch Grenzüberschreitung.
Ja, und das gibt eben auch einfach Selbstvertrauen, ja, weil du kannst ja selbst trauen, ja, dass du in der Lage bist, eine Grenze zu setzen. Und zwar frühzeitig, nicht erst, wenn es irgendwie schon fast zu spät ist oder passiert ist, danach zu sagen, so Mist, das war jetzt zu viel. Nee, weil genau wie du sagst, mit jedem kleinen Nein, in jeder kleinen Grenze, ja, kommt man sich da selber auch näher und definiert man sich ja auch klarer, ja. Das ist ja nicht nur wie ein Zaun, wo keiner reinkommt, sondern das ist halt einfach wie, okay, ja, das gehört zu mir, es ist nicht so etwas Ausgefranstes, so, sondern es ist einfach eine Klarheit, die dahinter steht.
Ja. Und voll schön. Ich mag gerade den Gedanken, mir so Dating eher als, also ich bezogen mir vorzustellen, als die Suche nach dem Partner nach draußen, sondern eher zu sagen, ich nutze Dating, um jemanden zu finden, der mir entspricht oder der mir gut tut oder der, mit dem ich mein Leben teilen will, anstatt jemanden zu suchen, der mein Leben komplettiert, weil mir etwas fehlt oder so. Ich glaube, so allein schon mit der Haltung reinzugehen, erübrigt ganz viele schlechte Dates, wo man einfach viel früher merkt, so, warte mal, die Person, Habe ich echtes Interesse an dem Gegenüber oder ist es hier nur ein Schauspiel, was man halt so macht, wenn man datet?
Und ist es die Geschichte, die ich versuche, die Geschichte und diese Hoffnung aus meinem Kopf, die ich jetzt da versuche, auf diese Person draufzudrücken und möglichst passend zu machen, ja?
Ja.
Ich glaube, auch Neugier ist halt einfach ganz wichtig, ja? Diese Neugier einfach mit reinzunehmen, jedes Mal, wenn du jemanden triffst und einfach sagen so, hey, ich lerne jetzt einfach kennen und ich schaue, ob wir zueinander passen, ja? Und anstatt irgendwie schon davor zu wollen, dass es unbedingt mit dieser Person klappt, weil die ja so toll aussieht und alles so vielversprechend ist.
Oh mein Gott, werden wir heute das erste Mal küssen? Werden wir beim zweiten Mal ins Bett gehen? Das ist Ganze, das ist so eine, wie so ein Skript, wie so ein Schauspielskript, das eigentlich nichts mit der Person zu tun hat. Tatsächlich nichts mit der Person zu tun hat.
Und das braucht dieses wirklich sehr offene Mindset. Oh, das ist jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir nämlich beim letzten Mal und den fand ich so wichtig. Ja, was Frauen in Männern sich wünschen bei einem Date. Ja,
lass uns, du sagst mir, was Frauen sich bei Männern wünschen, ich sag dir, was Männer von Frauen brauchen.
Ja, sehr gut. Also Männer, Frauen. Also was ich als eines der absolut attraktivsten Dinge empfinde in dem Mann ist Präsenz. Ja? Wenn ich jemanden anschaue und ich merke so, der Mann in mir, der Mann mir gegenüber, der kann mich in sich fühlen. Ja? Also der, verstehst du, also wenn du mich jetzt anschaust, dass du wirklich mich in dir fühlst, ja, also dass du wahrnimmst, wer bin ich, was ist das für, wer bin ich als Person? Und dafür braucht es einfach eine große Präsenz, ja. Und dass du dann auch merkst, okay, was passiert denn in dir, ja, in dieser Interaktion? Was ist berührt, ja, wenn wir uns unterhalten? Und dass du in der Lage bist, und dafür braucht es meiner Meinung nach sowas wie ein bisschen Erfahrung in Meditation oder Achtsamkeit, ja, um diesen Abstand zu treffen zu können, mal rauszuzoomen, ne, dieses, okay, was passiert hier eigentlich? Ja, wir sitzen uns gegenüber, wir unterhalten uns, sowohl sozusagen fest, also im Gespräch dabei zu bleiben, präsent zu sein, aber einfach auch sich selbst zu spüren und die andere Person zu spüren. Ja, also es ist mehr als nur ein
absoluter
Austausch.
Dating-Tipp Nummer 1 von mir an Männer tatsächlich das Allergleiche.
Mhm.
Ich habe das mal gelernt in einem Hörbuch von Eckhart Tolle, der gesagt hat, in einem Gespräch, also hörst du wirklich zu und zwar nicht mit den Ohren, sondern hörst du mit dem ganzen Körper zu, was dein Gegenüber spricht. Also wirklich so dieses kann ich mich fühlen, ohne im Kopf mir die nächste Frage zu überlegen, was werde ich gleich antworten, sondern wirklich hören und sehen, Mikrogestik, Körpersprache. Und ich glaube, das ist jetzt mit dir bestätigt, das ist auch sackattraktiv für Frauen, wenn ein Mann wirklich da ist.
Extrem, Das ist sehr viel attraktiver wie jetzt der BMW, mit dem man dann nach Hause gefahren wird oder abgeholt wird. Ich meine, gut, es mag Frauen geben, die lassen sich davon beeindrucken, okay, ja. Aber wenn es darum geht, ja, um wirklich um eine Beziehung, ja, und was Langfristiges, ja, und wenn es wirklich um menschliche Werte geht, dann ist es einfach egal, dieses Außenrum. Und dann gibt es halt meiner Meinung nach einfach nichts, ja, es gibt da nichts Attraktiveres, als wirklich mit dem Blick penetriert zu werden, ja, von dem Mann. Ja. Das ist, was so unglaublich intim ist, ja, wenn dir jemand gegenüber sitzt, der dich sieht, ja, der dich wirklich sieht.
Sehr intensiv. Weil vor allem, ich glaube, wir haben, ist vielleicht sehr philosophisch, aber ich glaube, wir haben am meisten Angst vor unseren eigenen Gefühlen, wenn wir wirklich gesehen werden.
Ja.
Da gibt es so eine Angst vor meiner eigenen Wahrheit, die vielleicht viel größer ist als mein altes Konzept. Und wenn jemand mich wirklich sieht, für den, der ich bin, dann fühlt sich sogar vielleicht Selbstliebe gefährlich an.
Ja.
Wenn mich jemand wirklich toll findet, dann kann es gut sein, dass meine Software im Kopf sagt, das kann gar nicht sein, das fand noch niemand.
Ja.
Und das ist komisch, aber die größte Angst ist die Angst vor unangenehmen Empfindungen, die wir glauben, nicht aushalten zu können. Ja. Und dazu zählt auch Liebe dazu. Ist verrückt.
Absolut. Ja, vor allem, weil das ist ja irgendwie so unser aller Kern, ja. Und das ist aber gleichzeitig das Verletzlichste. Und wenn wir das teilen, und diese Angst, was ist, wenn dann da jemand reinsticht?
Boah. Genau. So, wenn mein Herz auf dem Silbertablett liegt und jemand das Ding wegschlägt, das ist echt gefährlich.
Ja.
So, willst du wissen, was Männer von Frauen brauchen?
Ja, damit.
Ich habe hier sogar eine Liste.
Ich sehe sie ja gespiegelt, aber.
Ich habe eine Liste aus 5 Jahren Männergruppe-Erfahrung. Also, Go's und No-Go's, 5 jeweils. Ehrliche und transparente Kommunikation. Thema, super. Was will ich, Wünsche. Emotionale Verfügbarkeit und Selbstbewusstsein. Sexuell offen, frei und aktiv mit dem Körper im Reinen. Entwickelt sich persönlich weiter, verfolgt eigene Ziele, hat ein eigenes Leben. Und kümmert sich gut um ihre sozialen Beziehungen.
Schön. Schön, ja. Würden Frauen ziemlich auch unterstreichen, ja.
Hammer. Liebe Frauen da draußen, macht das für eure Männer, ihr kriegt die besten Männer zurück.
Schön, ja.
Okay,
wie lernen wir die Männer aus deinen Männer-Workshops kennen?
Ja, ich kann euch Einzelfälle weiterempfehlen. Okay. Ja, das Verrückte ist, in Selbsthilfegruppen für Männer sind die tollsten Männer überhaupt. Und meistens sind es die in der Ecke sitzen und denken, wenn die nur wüsste, wie toll ich bin, wird sie zu mir kommen, aber ich sag's ihr nicht. Deshalb, ich glaube, übergeordnet, was Männer sich wünschen, ist Frauen, die sich auch trauen, ihre Attraktionen zum Ausdruck zu bringen. Weil die besten Männer gehen nicht an die Grenze, weil sie eure Grenzen nicht verletzen wollen.
Ja.
Das ist verrückt. Die besten Männer, die herzlichsten Typen, die ich kenne, haben so viel Angst, Frauen zu verletzen, dass sie nicht auf Frauen zugehen.
Ja.
Das müsst ihr auch wissen. Ja.
Frauen haben Angst, sich in ihrer ganzen Größe, Wildheit, auch in ihrer Sexualität zu zeigen. Ja. Und einfach auch aus Angst, zu viel zu sein. Ja.
Bitte sei zu viel.
Ja.
Wirklich, das ist verrückt. Das ist wie, ich sehe das wie zwei Leute, die die Grenze nicht nach draußen geben, um sich zu treffen, sondern in sich drin halten und dadurch sich nicht kennenlernen.
Klar.
Ist verrückt.
Ja.
Okay, willst du noch die No-Gos für Männer?
Unbedingt.
Die No-Gos. Hat ihr Leben nicht unter Kontrolle, liebt das Chaos. Ist unsportlich, hat eine schlechte Gesundheit, allgemein Hygiene, Psychohygiene meine ich damit. Emotional in die Vergangenheit verwirrt, Streitsucht, Dominanz, männlich. Ist ängstlich, klammernd oder kontrollierend? Oder steckt in der Vergangenheit, in alten Beziehungen oder in Familien-Issues fest?
Spannend.
Also ich glaube, das ist der Punkt, den wahrscheinlich deine Klientinnen mit dir bearbeiten. Das loszulassen, solche Dinge, oder?
Ja, natürlich. Ne? Also gerade dieses, entweder an jemanden zu klammern, dann sind wir wieder bei diesen Bindungsstilen, ja. Entweder dieses Anklammern und diese Angst, dass der weg sein könnte, oder ja auch andersrum, ja, dieses sich zu männlich zu zeigen, ja, also zu souverän zu zeigen, ja, also so mache ich brauche ja niemanden, ich bin ja unabhängig. Also es sind diese Extreme und die Frauen haben eben oft ja auch nicht gelernt, beziehungsweise die Gesellschaft ist ja auch so, dass sie uns einfach zeigt so dieses nach vorne und machen, einfach sehr männlich. Und da ist es auch für viele Frauen einfach untergegangen. Also die wissen gar nicht so, wie bekomme ich denn Zugang zu meiner weiblichen Seite? So,
ja.
Und dann, wenn sie es bekommen, dann ist es erstmal so eine Unsicherheit und eine Angst, das auszudrücken. Ja, weil was ist, wenn dann, wenn dann irgendwie die Männer denken, ich mache sie alle an, aber dabei bin ich ja eigentlich nur ich so. Ich will ja auch nicht. Oh, so. Ja. Also da sind ganz viele Ängste damit verbunden und Unsicherheiten.
Ja.
Und das, auch das braucht halt Zeit, ja, das, damit man langsam Schritt für, also Mini-Schritt für Mini-Schritt, ich bin da echt für wirklich ganz kleine Schritte, damit unser Nervensystem halt mitgenommen wird, ja, nicht von einem so, bam, ich hier mein Kleiderschrank wechsle ich jetzt mein komplettes
Outfit
und so. Das ist man ja auch nicht selber. Es soll ja auch.
Nein, das darf gewachsen sein.
Ja.
Und es gibt nichts Attraktiveres als eine Frau, die wirklich weiß, was sie will und sich's nimmt, ohne Scheiß. Also
anders entweder, ist ganz genauso, ja, für einen Mann ganz genauso.
Ja. Und die es nicht wollen, die, für die ihr als Frau zu viel seid, die wollt ihr gar nicht haben.
Und andersrum ja wieder genauso. Das ist eigentlich so verrückt. Das ist im Grunde, es ist das Gleiche, was wir uns wünschen voneinander. So.
Und ja, das ist das Verrückte dabei. Ja. Es ist gar nicht so, diese andere Seite ist gar nicht so Alien. Nee.
Ich glaube, es gab da auch mal eine Studie so vor kurzem, oder letztes Jahr, so was tatsächlich die Unterschiede sind zwischen Männern und Frauen. Und da gab es so viele Unterschiede. Es gab Unterschiede tatsächlich, glaube ich, okay, Männer sind besser im Speerwurf, Männer sind besser Männer sind besser im irgendwas, was doch mit so dreidimensionale Figuren im Raum kreisen lassen, so mathematisch. Tatsächlich gab es aber einen Unterschied. Aber ansonsten hat man in dieser Studie nicht so viele Sachen Unterschiede herausgefunden. Also womöglich das eine Geschlecht dem anderen überlegen ist oder weiter ist. Weil viele Sachen dann einfach ja auch auf so Sozialisierung sozusagen auch zurückgehen.
Voll.
Mit Emotionen und wobei bei Frauen ist es oft, ne, das ist diese Sisterwund oder dieses Schwesternwunde, deutsch übersetzt, ja, dass man so tut, wie ist es alles so toll und ja, man, ne, man bewundert sich gegenseitig und darunter ist aber eigentlich Neid, ja, und Kunst und entweder überlegen sein oder unterlegen sein, aber die Frauen zeigen es gar nicht so, ja. Aha. Auch ein riesiges Thema, über was ganz, ganz wenig gesprochen wird. Auch in so Frauenkreisen zum Beispiel, ja.
Ja.
Alle tun wir Sisters, wir sind alle so verbunden, wir sind alle ein. Und ich sag auch immer in meinen Frauenkreisen, ne, schaut euch um und ihr werdet zu manchen Frauen, ihr werdet eine Sympathie verspüren und zu anderen wahrscheinlich eine Antipathie. Ist okay, einfach mal da sein. Ja? Manche Frauen werden euch mit irgendwas triggern, weil sie vielleicht was ausleben, was ihr noch nicht lebt oder andersrum so. Und aber nochmal ein ganz anderes Fass.
Voll spannend. Ich glaube, wir könnten noch 10.000 Fässer aufmachen. Mir gefällt das, unsere Gedanken. Ich glaube, am Ende... Ich mag das ganz gerne in deinem Profil. Du sprichst von der inneren Königin. Und ich glaube, die innere Königin ist genau das, was wir gerade hatten. So dieses Thema. In sich sein, wissen, was ich will, den Mut haben, es auszusprechen, ehrlich zu sein, transparent zu sein, nicht in die Vergangenheit verwurschtet. Das ist für mich die innere Königin irgendwo.
Ja, ja.
Bitte mach mehr innere Königin in der Welt. Ich gucke in der Zwischenzeit, dass es mehr innere Könige gibt.
Ja, bitte, unbedingt.
Und dann können wir uns königlich amüsieren.
Super, dann machen wir einen Matchmaking-Service auf. Matchen wir deine Könige mit meinen Königinnen, ja?
Mega gut. Marianne, das war ein cooles Gespräch. Vielen Dank.
Danke dir.
Ich glaube, wir sind richtig rund jetzt gerade.
Super, ich bin auch. Das Königreich, das, Königinnenreich, wie auch immer.
Das Königreich der Könige läuft an. Wie finden Leute mehr über dich heraus? Du bist bestimmt auf Instagram.
Genau, einfach.
Ich suche dich gerade.
Ja, Instagram Marianne Kreisig. Also wieder Kreis, SSIG.
Genau, Love and Dating Coach.
Und da gibt es dann auch Links zu allen anderen Sachen, zu meinem Podcast, zu meiner Homepage und so weiter.
Ja, du hast so ein schönes Profil. Und du hast, wir hatten letztes Mal uns vorgenommen, Rainer Maria Rilke Zitate uns um die Ohren zu hauen. Die Session machen wir mal anders nochmal.
Oh, haben wir komplett verpasst. So
ich muss das Buch erstmal raussuchen. Die Liebesgedichte von Rainer Maria Rilke.
Ich habe hier ganze Bände stehen, ja.
Aber das machen wir beim nächsten Mal.
Ja, unbedingt.
Vielen Dank dir.
Danke
dir. Und wir hören uns bald. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.